Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, auf breiter Front gute Nachrichten. Die Inflation im Rahmen der Erwartungen trotz der Zölle. Die KI-Euphorie hält an. Nvidia darf den H20-Chip in China wieder verkaufen. Die Trump-Administration gibt grünes Licht. Und wir haben sehr viele Kaufempfehlungen in dem Sektor Meta, Microsoft, Alphabet, auch Netflix auf den Empfehlungslisten der Analysten. Last but not least, die Ergebnisse im Bankensektor überwiegend solide von JP Morgan, von der Citigroup, von Wells Fargo. Aber trotzdem sehen wir bei den meisten Banken Kursverluste. Wir sehen Gewinnmitnahmen bei der Bank of New York Mellon, bei Wells Fargo und auch bei der State Street. Das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung und damit tauchen wir ein in die Wall Street. Wir haben heute auf breiter Front gute Nachrichten. Die Verbraucherpreise im Juni trotz der Zölle im Rahmen der Erwartungen. Wir haben Ergebnisse im Bankensektor überwiegend besser als geschätzt. Trotzdem sehen wir bei einigen Werten Gewinnmitnahmen und im AI-Sektor die Euphorie bleibt. Wird angefacht auch durch die Nachricht, dass die Trump-Administration Nvidia den Segen erteilt hat, den H20-Chip in China wieder zu verkaufen. Nvidia ist entsprechend freundlich an der Wall Street und wir haben so als Icing on the Cake auch noch auf breiter Front weiter steigende Kursziele im Tech-Sektor. Meta, Microsoft, Netflix, Alphabet, alle auf den Empfehlungslisten der Brokerhäuser. Am Dienstag, ich komme gleich darauf, nochmal zu sprechen. So, heute wurde auch die Monatsumfrage der Bank of America veröffentlicht, die jeden Monat global Fondsmanager zu ihrer Stimmung befragt. Und die Stimmung ist explosionsartig in den letzten 3 Monaten gestiegen. Um genau zu sein, sehen wir hier den größten Anstieg in Risikobereitschaft seit dem Jahr 2025, den größten Stimmungsanstieg seit doch Februar 2025, Optimismus also sehr ausgeprägt und das sehen wir letztendlich gesehen auch in den sogenannten Cashquoten der Fondsmanager, die lagen in der Juni-Umfrage bei 4,2% und sind jetzt in der Juli-Umfrage auf nur noch 3,9% gesunken. 3,9% laut der Bank of America, ein Niveau, das laut der Umfrage-Historie ein Verkaufssignal darstellt. Ne, in anderen Worten, das ist ein Zeichen, dass zu viel Optimismus bei den Fondsmanagern vertreten ist. Wie dem auch sei, und das ist der Nebensatz, auf den die Bank of America hinweist, wenn man sich die Aktienpositionierung mal anschaut, sind hier noch keine extremen Niveaus erreicht. Nehmen wir nochmal diesen Indikator der Bank of America, auch ein Stimmungsindikator, der die Wachstumsaussichten für die Wirtschaft mit beinhaltet, die Cash-Levels der Fonds und die Aktienallokation. Und ja, auch hier sehen wir eine deutliche Erholung. Wir sind bei der Stimmung auf einem 5-Monats-Hoch. Aber wenn man sich diesen Indikator mal auf Sicht der letzten 20, 25 Jahre anschaut, dann haben wir hier gerade mal einen Mittelwert erreicht, ein neutrales Niveau. Basierend also an der Positionierung der Asset Manager sind noch keine Extreme erreicht. So, schauen wir uns die Subkomponenten mal an. Rezessionsangst war in der April-Ausfrage noch sehr ausgeprägt. Im April rechneten 42% der Fondsmanager mit einer Rezession in den Vereinigten Staaten. Jetzt gehen 59% davon aus, dass wir keine Rezession sehen werden. 65% erwarten eine weiche Wirtschaftslandung, also etwas abkühlendes Wachstum. Und 21% glauben, wir werden gar keine Abkühlung des Wachstums sehen und bleiben auf dem Wachstumspfad. Die Berichtssaison, der Startschuss ist gefallen. 42% glauben, dass die durchschnittlichen Gewinnschätzungen an der Wall Street für den S&P geschlagen werden können. Nur 19% rechnen mit einer Verfehlung der durchschnittlichen Ertragsschätzungen. Das spielt natürlich auch der Wall Street mit in die Karten. Wir haben ansonsten, was die Allokationen betrifft, was sind die Most Crowded Trades? Also wo ist man am stärksten gewichtet? Short US-Dollar immer noch sehr ausgeprägt, hat aber nachgelassen im Vergleich zu den letzten Monaten. Und wir sehen die höchste Übergewichtung im Euro seit Januar 2005. Ein 20-Jahres-Hoch bei der Übergewichtung auf den Euro, was natürlich auch den internationalen Aktienmärkten in die Karten spielt. Das ist dann auch das Fazit. Global bleiben Aktien übergewichtet, getrieben von dem stärkeren Anstieg bei US-Aktien, dem stärksten seit Dezember 2024, der höchsten Gewichtung von Eurozonen-Aktien seit Juli 2021 und dem größten Drei-Monats-Sprung bei Tech-Aktien seit März 2009. Also Euphorie macht sich breit bei den Stimmungsindikatoren, aber eben noch nicht bei den Positionierungen. Übrigens, historisch betrachtet, wenn man sich die saisonalen Trends mal anschaut, in den letzten 10 Jahren war der Juli immer freundlich an der Wall Street. Dieses Mal wird keine Ausnahme sein. Und die Kursstärke ist historisch betrachtet vor allen Dingen in der ersten Monatshälfte sehr stark ausgeprägt mit einer Konsolidierung und Gewinnmitnahmen. Normalerweise seit 1950 im Schnitt dann in der zweiten Monatshälfte. Wir haben am Freitag auch großen Optionsverfalltermin. Das kann oft auch einen gewissen Wendepunkt mit einleiten. Und die Volatilität, darauf weist Nomura hin, seit 1994 bis Mitte Juli eher fallend und sinkend auf ein niedriges Niveau und dann steigende Volatilität in die Monate August und September hineingehend. Das sind zumindest mal die historischen Trends. So, die saisonalen Trends nochmal, ist so ein bisschen wie der Wetterbericht. Das eigentliche Wetter sieht oft anders aus. Ich weiß, ich wiederhole den Spruch oft, aber das muss man sich bei den saisonalen Trends immer wieder vor Augen halten. So, wir haben die Banken mit Ergebnissen. Wir sehen bei vielen, auch bei BlackRock zum Beispiel im Asset Management Bereich, schwächere Kurse nach an sich doch ganz ordentlichen Zahlen. Das war die große Frage, wie wird man reagieren auf die Ergebnisse? Auch JP Morgan kann von den wirklich guten Zahlen nicht wirklich profitieren. Also JP Morgan, fangen wir mal mit dem Primus an. Der Ertrag höher als erwartet, der Umsatz höher als erwartet, die Einnahmen im Investment Banking und im Trading höher als erwartet, die Rückstellungen für mögliche Kreditschieflagen geringer als erwartet, die Effizienz gesteigert, also eine gute Kostenkontrolle und man hat weniger Steuern bezahlt als erwartet. Guys, wohin man auch schaut bei JP Morgan, das waren wirklich gute Zahlen und die erwarteten Nettozinseinnahmen für dieses Jahr wurden auch noch angehoben. Trotzdem, der Wert lief in diesem Jahr sehr gut, keine wirklich große Reaktion der Aktie heute. Bei der Citigroup auch Ergebnisse, die die Erwartungen des Marktes geschlagen haben. Hier sehen wir ähnlich wie bei JP Morgan eine sehr gute Kostenkontrolle. Die Aktie ist minimal auf der Gewinnerseite 1% im Plus. Der Ertrag höher, die Umsätze höher als erwartet, die Kostenkontrolle sehr effizient, deutlich reduzierte Kosten und genauso wie bei JP Morgan der Bereich Wertpapierhandel und Investment Banking, die Einnahmen höher als erwartet und die Umsatzziele werden angehoben. Die Aktie kann trotzdem davon nicht profitieren. So, und jetzt kommen wir dann auch schon auf die Schattenseite. Wells Fargo verliert fast 5%. Das liegt vor allen Dingen daran, dass zum einen sehr geringe Steuersätze bezahlt wurden. Die Wall Street hatte mit 19% gerechnet. Tatsächlich lag man bei 14%. Das ist so ein Tool, damit kann man die Ergebnisse ein bisschen aufhübschen, aber ist nicht unbedingt ein hochwertiger Earnings Beat. Der eigentliche Haken bei Wells Fargo, die Nettozinseinnahmen im letzten Quartal unter den Erwartungen und werden für das Gesamtjahr um 1 Milliarde Dollar nach unten revidiert. Da gibt es also eine gewisse Enttäuschung. Man darf aber bei Wells Fargo auch nicht vergessen, die Aktie hat allein in den letzten 3 Monaten einen Kursanstieg von fast 25% gesehen. Das ist für so eine Bank schon sehr viel. Hier sehen wir also letztendlich Gewinnmitnahmen. Bei BlackRock waren die Ergebnisse auch besser als erwartet. Die Aktie aber verliert fast 7%. Das liegt unter anderem daran, dass zum Beispiel die operativen Margen enttäuschen und die langfristig orientierten Kapitalzuflüsse lagen auch einige Milliarden unter den Schätzungen des Marktes. Jetzt kommen wir noch auf die Bank of New York Mellon zu sprechen. Da muss ich mal ganz kurz, Bank of New York Mellon, das muss ich nochmal ganz kurz eingeben, das Ticker-Symbol. Hier sehen wir eine unveränderte Aktienkurs, auch hier der Ertrag höher als erwartet, der Umsatz auch. Aber wir sehen eben doch, dass bei vielen Bankwerten heute Gewinnmitnahmen stattfinden. Das war die große Frage, wie reagieren die Aktien letztendlich gesehen auf die eigentlichen Ergebnisse. Morgen früh wird Goldman Sachs Zahlen melden. Morgan Stanley, wir haben die Zahlen der Bank of America morgen, die Banken also bleiben hier mit im Fokus. Heute Abend kommen noch Quartalszahlen von JB Hunt, aber das ist nicht so ausschlaggebend natürlich für die Wall Street. So, der AI-Sektor, die Euphorie hält hier an. Nvidia darf also den H20-Chip in China wieder verkaufen. Die Trump-Administration hat grünes Licht erteilt. Ist auch ein Signal, dass beide Länder näher aufeinander zukommen im Handelskonflikt. China ist sehr wichtig für die amerikanische Wirtschaft und natürlich auch die US-Wirtschaft für China. Dementsprechend also feiert das die Wall Street. Nvidia ist entsprechend auf der Gewinnerseite. Und wir haben sehr viele positive Analystenkommentare heute Morgen zu dem Sektor einmal mehr. Wir haben hier Kommentare von zu DoorDash. Jefferies geht davon aus, dass das Ertragswachstum auf EBITDA-Basis die Ziele schlagen kann. Das Kursziel steigt auf $250. Wir haben Google, BMO Capital hebt das Kursziel auf 208 an, bleibt bei überdurchschnittlicher Performer und man ist zuversichtlich, dass die Erwartungen im Search-Bereich geschlagen werden können. Das war die große Sorge, dass wir hier wegen AI eine Abkühlung sehen werden. Wir haben Meta bei der Bank of America steigt das Kursziel auf 775, bei der Citigroup auf $803. Man glaubt, dass das Online-Werbegeschäft weiter an Dynamik gewonnen hat, so die Citigroup, und die Bank of America betont ebenfalls, der Bereich Werbung gewinnt an Dynamik. Da wird auch das Thema AI sehr stark implementiert und man soll im kommenden Jahr die Multi-Gigawatt-Data-Center online schalten. Also in anderen Worten, Meta ist in dem AI-Sektor hervorragend positioniert. Microsoft auch. Jefferies hebt das Kursziel an auf $600, bleibt bei Kaufen. Copilot etabliert sich jetzt doch zunehmend und dürfte im Kalenderjahr 2026 schon über 11 Milliarden Dollar Umsatz generieren. Wells Fargo hebt das Kursziel bei Microsoft auf $600 an und ist zuversichtlich, dass die Ertragsschätzungen für das vierte Quartal und das Fiskaljahr 2026 geschlagen werden können. Ne? Also, bye, bye, bye. Wohin man auch schaut, an der Wall Street, alle applaudieren. Die AI-Dynamik hält hier ungebrochen an. Netflix wird diese Woche auch im Fokus stehen. Wir haben hier Ergebnisse am Donnerstag. BMO Capital hebt jetzt das Kursziel auf $1,425 an. Man bleibt bei Übergewichten. Unter anderem wegen Squid Games. Die dritte Episodenreihe ist ja angelaufen. Die Nutzerzahlen höher als erwartet. Und der schwächere Dollar wirkt sich auch bei Netflix vorteilhaft aus. Ähnliches Fazit bei Loop Capital. Squid Games, großer Erfolg. Einmal mehr die operativen Einkommen, die Margen dürften hier positiv überraschen. Weil die Aktie aber fast ein Kursgewinnverhältnis von 50 hat. Wow! Bleibt mal bei Loop Capital, trotz der angezogenen Kursziele nur bei neutral, also nur bei halten. So, wir haben ansonsten ja die amerikanische Notenbank immer mehr in der Bredouille. Ich hatte es schon kurz erwähnt. Die Verbraucherpreise, die Gesamtrate, die Kernrate im Juni so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Ne? Wir sehen also immer noch nicht wirklich mehr Inflation verursacht durch die Zölle. Der Modebereich hat etwas höhere Preise gesehen, aber Die Autopreise bei Neu- und bei Gebrauchtfahrzeugen sind sogar gesunken. Wir haben am Immobilienmarkt die Mietpreiskomponente kühlt ab. Wir haben letztendlich die Energiepreise gehabt im Juni, die durch diese ganze Iran-Thematik temporär gestiegen sind. Aber die Energiepreise sind schon wieder rückläufig. Die Situation für Jerome Powell wird immer schwerer, die Zinsen eben nicht zu senken. Aber er dürfte hier weiter abwarten. Damit ist Ärger weiter vorprogrammiert. Die Washington Post berichtet heute, dass der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, als Frontrunner gehandelt wird. Nachfolger von Notenbankchef Jerome Powell. Ja, Kevin Hassett, und das ist das Argument der Washington Post, das ist ein Mann, der wird Donald Trump definitiv nicht im Weg stehen und dürfte vor allen Dingen das machen, was Trump auch von ihm fordert. Damit wird die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank sicherlich untergraben, wenn er es denn tatsächlich werden sollte. Und die Frage bleibt hier immer noch im Raum, ob Jerome Powell denn nun seine Amtszeit fertig machen wird oder nicht bis Mai 2026. Oder ob man tatsächlich versuchen wird, wegen der Renovierungsarbeiten der Zentrale der Notenbank, 2,5 Milliarden Dollar Kosten, laut Kevin Hassett 700 Millionen Dollar über Budget und das ohne Genehmigung des Kongresses. Das versucht man quasi zum Strick zu machen von Jerome Powell. Die Frage wird sein, wie es da letztendlich weitergehen wird. Ich meine, ich frage mich vor allen Dingen eins, warum jetzt eigentlich senken? Die Börse läuft. Die Gewinnerwartungen der Wall Street werden erstmal geschlagen. Wir sehen noch keine Zeichen von Inflation. Warum die Zinsen jetzt senken und riskieren, dass dadurch Inflation aufkommt? Es gibt für mich nur ein Argument, das dafür sprechen würde. Und das ist der Immobilienmarkt. Der kühlt in den USA ab. Die Ratingagentur Moody's mahnt, dass sollten die Hypothekenzinsen nicht deutlich zurücklaufen, dass wir eine deutliche Abkühlung bei amerikanischen Immobilien sehen sollten. Und das stellt dann in der Tat natürlich auch eine Gefahr dar für den Immobilienmarkt und für den Finanzmarkt bei uns hier an der Wall Street. Es ist ja bereits im Allgemeinen bekannt, dass es etwa ein Drittel mehr Verkäufer gibt als Käufer aktuell. Auch das spricht dafür, dass zum einen Inflation eingefangen werden könnte und zum anderen natürlich auch dafür, dass die Wirtschaft abkühlen könnte. Ne? Also, nichts Genaues weiß man nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.